hat den Gottesdienst, wir haben es probiert. Also ich wollte unbedingt ohne und jetzt ging es leider nicht. Zweimal habe ich so einen netten lauten Ton ausgelöst. Diese Vers hier oben von Paulus finde ich persönlich sehr provokant. Geht keine Auferstehung der Toten, dann wäre der Glaube sinnlos, dann wäre Christsein sinnlos. Und das Ganze, wo wir jetzt hier sitzen, macht keinen Sinn. Das ist die Aussage von Paulus. Die Frage ist, ist das nicht schon ein ganzes Stück übertrieben, was er damit darstellt oder was er aussagen will? Ist Christsein wirklich nur dann sinnvoll, wenn es die Auferstehung von den Toten gibt? Das Thema heute heißt ja der Sieg. Es geht um die Auferstehung Jesu von den Toten. Und ich möchte einfach in der nächsten Zeit versuchen, ein Stück darauf einzugehen, was Paulus meinte. Ich möchte gerne schauen, hat er damit recht oder übertreibt er eigentlich nur? Weil im Endeffekt Auferstehung ist schon ja, was sehr Fantastisches. Vielleicht der Punkt, der uns allen am schwersten fällt, zu verstehen oder zu glauben. Wenn ich jetzt so rumfragen würde, oder ich kann es ja machen, wer von euch hat schon einen Toten auferstehen sehen? Genau, mir geht es ebenso, ich habe noch nie einen Toten auferstehen sehen. Und trotzdem, mein Paulus, gibt es das nicht, wäre all das sinnlos und wir könnten jetzt zusammenpacken und gehen. Während meiner Vorbereitung so ganz am Anfang sind mir spontan so zwei Erlebnisse eingefallen, die eine gewisse Bedeutung zu diesem Thema haben. Und zwar das erste war, ich war so im Kindergartenalter und es war ein Erlebnis, was mich unheimlich bewegt hat. Und zwar ging ich mit meiner Mutter, also wir waren gemeinsam einkaufen gewesen und wir gingen gemeinsam zurück nach Hause. Meine Mutter unterhielt sich mit irgendeiner Frau und die Erwachsenen hatten zur damaligen Zeit immer die Angewohnheit, darüber zu reden, wer mal wieder gestorben ist. Und ich lief nun so nebenher und auf einmal begann es in mir zu arbeiten. Weil das Ganze machte mir irgendwie Angst, als ich hörte, dass Menschen sterben. Das war mir jetzt nicht ganz fremd, aber hier hörte ich es mal wieder und ich wollte mich zurückversichern und ja, blauäugig wie ich war, frage ich doch glatt meine Mutter, sag mal Mama, es sterben doch nur böse Menschen, oder? Dann könnt ihr euch vorstellen, welche Antwort ich von meiner Mama bekommen habe. Nee, es sterben alle. Und das war ein herber Schlag für mich. Meine Mutter hat überhaupt nicht registriert, was das für mich in dem Moment bedeutet hat. Aber für mich brach eine Welt zusammen. Ich soll sterben, meine Eltern sollen sterben, meine Großeltern, all die Menschen, die mir wichtig sind, sollen eines Tages sterben. Das machte mich mächtig verrückt. Ein zweites Erlebnis war, als ich ein paar Jahre älter war, also als Jugendlicher zu DDR-Zeiten bin ich in so eine Jugendgruppe der Kirche gegangen und der Pfarrer, als es um Auferstehung gegangen ist, erzählte dann ein Erlebnis, was er zu einer Beerdigung hatte. Und zwar musste er einen älteren Mann beerdigen, der treues Kirchenglied war, der immer in der Kirche war, dessen komplette Familie aber Parteifreunde waren. Sprich, die gehören der SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschland an, waren überzeugte Sozialisten, Kommunisten und lehnten alles ab, was irgendwie mit Kirche, mit der Religion zu tun hatte. Und er sagte dann, als er diese Trauerfeier geleitet hat und der alte Mann hat ihm aufgetragen, so richtig zu erzählen, worum es im Christsein geht, stellte er fest, dass die Leute ihm unheimlich aufmerksam zugehört hatten. Als er so vom Leben Jesu gesprochen hat, fanden die das alle toll und waren voll dabei. Und dann kam der Punkt der Auferstehung. Und er sah ein Schmunzeln und er hörte sogar jemand lachen. Und es leuchtet ein, weil das, was Jesus hier auf Erden als Mensch getan hat, war definitiv toll. Und damit konnten auch die ganzen Sozialisten, Kommunisten gut leben. Die fanden das durchaus nachvollziehbar und gut, was Jesus gemacht hat. Was sie aber natürlich ablehnten, war, dass Jesus Gott ist oder Gottes Sohn war und dass er vielleicht wirklich von den Toten auferstanden ist. Und die ganze Frage, die jetzt im Raum steht für mich, ist Auferstehung so etwas wie ein Märchen, eine Beruhigung für uns oder für kleine Kinder, so wie es mich damals für mich wichtig gewesen wäre, so etwas zu erfahren? Ist es nichts weiter, dass ich dann ruhig schlafen kann und weiß, aha, irgendwann werde ich nicht sterben? Und reicht es nicht, vielleicht echt aus, einfach sich anzuschauen, was hat Jesus alles getan und von ihm zu lernen und all diese Sachen wie Auferstehung wegzulassen? Uns auf die Fakten zu beschränken, die irgendwie für uns rational nachvollziehbar sind. möchte am Anfang jetzt mit uns den Text mal anschauen, also ein Text, der über die Auferstehung berichtet, und zwar Markus 16, die Verse 1 bis 8. Wir erscheinen jetzt hier und ich lese einfach mal mit. Als der Sabbat vorüber war, kauft Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand gekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt, und sie sagten niemand etwas davon, denn sie fürchteten sich. Also, das ist die Geschichte, wie es in der Bibel geschrieben wird. Frauen kommen ans Grab, wollen den Leichnam Jesus salben, damals die gängige Praxis, und finden das Grab leer. Und dann steht da ein Mann, wird hier geschrieben, viele Stellen übersetzen mit einem Engel, der ihnen sagt, Jesus ist nicht tot, er ist auferstanden und ihr werdet ihm wieder begegnen. Eine unheimlich fantastische Geschichte, rational schwer nachvollziehbar, und die Frage jetzt einfach bleibt, wie glaubwürdig ist so ein Bericht? Kann ich dem vertrauen, was da steht, oder muss ich davon ausgehen, dass es nichts weiter als eine Illusion war, frommes Wunschdenken und dass sowas vielleicht nie geschehen ist? Und ich möchte einfach so versuchen, gemeinsam mit euch so ein paar Punkte anzuschauen, wo es über die Glaubwürdigkeit dieser ganzen Geschichte geht, wo ich ein paar Fragen anschauen will, um uns mit dieser ganzen Auferstehung etwas näher zu beschäftigen. Und ich hoffe, es wird jetzt nicht zu theoretisch und nicht zu langweilig, weil es doch eine ganze Reihe von Fakten sind, aber ich denke, es ist wichtig, um vielleicht das ein oder andere in einem anderen Licht sehen zu können. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wie kann ich wirklich glauben, dass das Grab leer war? Was spricht dafür, dass Jesus nicht mehr da drin war? War das Grab wirklich leer? Der erste Punkt, der sehr wohl dafür spricht, dass das Grab wirklich leer war, ist folgender. Schon kurze Zeit später, nachdem Jesus gekreuzigt worden ist und dieses Grab gelegt worden ist, nur ein paar Wochen später, erscheinen seine Jünger in Jerusalem, an dem Ort, wo Jesus beerdigt ist, und sagen, Jesus ist von den Toten auferstanden. Predigen das in der ganzen Stadt herum, die ersten Leute hören das, finden das toll und werden Christen. Was wäre zwangsläufig gewesen, wenn das Grab nicht leer gewesen wäre? Ganz einfach, jeder Gegner von Jesus wäre hingegangen, hätte sich vor das Grab gestellt, hätte das geöffnet und hätte gesagt, Leute, schaut her, die erzählen euch, er ist auferstanden und hier liegt eine Leiche. Ein Indiz dafür, dass das Grab wirklich leer gewesen ist, weil ansonsten hätte diese Religion nicht dort in so kurzer Zeit entstehen können. Es wäre möglich gewesen, vielleicht mehrere hundert Kilometer entfernt irgendwas in Gang zu setzen, weil man das Grab hätte nicht nachprüfen können, aber in Jerusalem relativ unmöglich. Der zweite Punkt, der dafür spricht, Sprachwissenschaftler haben festgestellt, dass gerade die Geschichte in den Evangelien, die darüber berichtet, dass Jesus auferstanden ist, dass dieses Grab leer gefunden wurde, eine sehr, sehr alte Geschichte ist. Die Grammatik, der Sprachstil, die ganzen Personen, die genannt werden, deuten sehr wohl darauf hin, dass diese Geschichte wahrscheinlich schon 37 nach Christus geschrieben worden ist. Sprich, nur wenige Jahre, nachdem Jesus gestorben ist. Das für uns vielleicht jetzt nichts Weltbewegendes, nur jeder Historiker horcht auf, weil die genau wissen, damit Legenden geschehen können oder sich entwickeln können, dass in den Bericht, praktisch in so einem alten Bericht, irgendwelche Legenden reingeschrieben werden können, müsste die Geschichte viel, viel später geschrieben worden sein, weil nämlich 37 nach Christus gab es in Jerusalem genügend Leute, die das alles miterlebt hatten. Die noch genau wussten, was mit Jesus passiert ist und die auch hier wieder hätten problemlos sagen können, Leute, hier haben wir das Grab, da ist Jesus beerdigt worden und hier liegen seine Gebeine. Der dritte Faktor, der dafür spricht, dass das Grab wirklich leer ist, ist folgender, und das ist für uns wieder sehr was Fremdes. In der Bibel werden als allererstes Frauen als Zeugen genannt. Für uns jetzt nichts Weltbewegendes, aber damals schon. Weil Frauen zur damaligen Zeit einfach als unglaubwürdig eingestuft worden sind. Frauen hatten keinerlei Aussagekraft, sie wurden als Schwätzer, als Lügenverbreiter dargestellt und niemand, der Interesse gehabt hätte, einen Bericht zu fälschen, hätte zuerst Frauen da eingesetzt, weil auch Frauen in Jerusalem oder in der israelitischen Gesellschaft damals keinerlei Zeugenrecht hatten. Also wenn es vor Gericht gegangen ist und eine Frau hätte irgendwas Schlimmes gesehen und wäre dort als Zeuge aufgetreten, der Richter hätte ihr diese Zeugenschaft verwehrt. Und in dem Bericht finden wir als allererstes drei Frauen, die zum Grab gehen. Für die damalige Zeit keinerlei Nachweis, dass das irgendwie Zeugen gewesen wären. Und das vierte, nirgendwo findet man die Diskussion darüber, dass das Grab nicht leer war. Was man überall findet, ist die Diskussion, was ist mit dem Leichnam passiert. Alle sind sich einig, das Grab war leer, aber was geschah mit dem Leichnam? Und damit wäre ich beim nächsten Punkt. Und die erste Möglichkeit, die es vielleicht geben könnte, die zeigt jetzt der Clip. Apache lebt. Die Frage ist, hätte das bei Jesus nicht genauso sein können? Kann es nicht sein, dass Jesus nicht wirklich tot war, sondern dass man es glaubte, dass man es dachte, aber eigentlich lebt er noch. So wie das jetzt in dem Fall war, Kugel getroffen, aber irgendwas hat ihn geschüttelt. Was spricht dafür, dass Jesus wirklich am Kreuz gestorben ist? Und das ist jetzt der Punkt, der mir persönlich am schwersten fällt, jetzt das so weiterzugeben, weil auf der einen Seite hört sich es wahrscheinlich nicht sehr schön an. Thorsten hat letzte Woche euch alles ein bisschen verschont davor, was Kreuzigung heißt. Ich will das jetzt aus medizinischer Sicht mal ein Stück anschauen. Und zwar hat sich ein Pathologe in Staaten sehr intensiv damit beschäftigt. Er hat sich die Bibel vorgenommen, die ganzen Berichte, die über die Kreuzigung da beschrieben sind, und hat auf Grundlage seiner medizinischen Kenntnisse dargestellt, was passierte da am Kreuz mit Jesus. Nun bin ich ja selbst Lehrer und kein Mediziner, deswegen habe ich dann nochmal Uli Dietz und jetzt nochmal kurz Harald gefragt, das sind beides sind Chirurgen, ob das denn wirklich so stimmt, was ich da sage, und ich hoffe, es gelingt mir, das einigermaßen plausibel rüberzubekommen. Im Notfall ist dann Harald da, der sagt jetzt nein, aber er ist da und im schlimmsten Fall kann er mir dann weiterhelfen. Also, was passierte? Die ganze Geschichte beginnt im Garten Gethsemane. Das war der Punkt, wo Jesus sich nochmal zurückzog, bevor die ganze Verfolgung losgegangen ist, um mit Gott allein zu sein. Er nahm seine engsten Jünger mit in den Garten und dann zog er sich auch von ihnen zurück und betete allein. Und dann berichtet im Johannesevangelium der Johannes, und bei Jesus schwitzte Blut. Viele haben das als eine theologische Auslegung für irgendwas gesehen, aber haben in Zweifel gestellt, dass das wirklich passieren kann. Nun sagt der Pathologe Folgendes. Wenn Menschen unter extremen Stresssituationen bzw. unter extremen Angstsituationen leiden, kann es in ganz seltenen Fällen passieren, dass unser Körper chemische Stoffe ausschüttet, und diese chemischen Stoffe öffnen die ganz kleinen Blutgefäße, die auch in den Schweißdrüsen sind, die sogenannten Kapillare. Die werden geöffnet, und dadurch kann es durchaus passieren, man nennt es Mikrozirkulationsstörungen, dass dann der Schweiß zusammen mit Blutausdruck, also herunterläuft. Sprich, das, was Johannes da gesehen hat, ist etwas, was medizinisch nachweisbar ist. Und das zeigt auch, dass Jesus sehr wohl Angst hatte. Er stand unter extrem Stress und er fürchtete sich wirklich vor dem, was in den nächsten Stunden auf ihn zukommt. Und diese ganze, die Folgen dieser Mikrozirkulationsstörung sind folgende. Die Haut wird brüchig und wird sehr, sehr empfindlich. Was dann für den späteren Verlauf der Geschichte für Jesus wahrscheinlich sehr schlimm geworden ist. Aber nicht richtig. Gut, nächste Frage. Also, danach wird geschildert, dass Jesus verhört worden ist und sie ihn kreuzigen lassen oder ihn zum Kreuzestod verurteilt haben. Doch vorher wurde er gegeißelt. In der Regel bestand die römische Geißelung darin, dass 39 Schläge auf den Rücken des zu Geißelnden ausgeübt wurden. Je nach Laune der Soldaten wurde das dann nach oben aufgestockt. Und jetzt muss man sich diese Geißelung nicht vorstellen, dass das einfach nur so Lederriemen waren, die dann auf den Rücken desjenigen niederbrausten, sondern es waren unten Metallkugeln befestigt und in das Leder wurden noch kleine Knochensplitter reingenäht. Sodass praktisch, wenn der Schlag vollführt wurde, die Metallkugel zum allerersten Mal starke Prellungen ausgelöst haben, wenn nicht sogar kleine Brüche, und diese Knochensplitter dann im Endeffekt das Fleisch aufgerissen haben am Rücken desjenigen, der da geschlagen wurde. 39 Mal. Es gibt Berichte über Geißelungen, dass man bei ihnen am Ende dann die Wirbelsäule sehen konnte, weil das ganze Fleisch rausgetrennt worden ist. Und es gab durchaus Menschen, die die Kreuzigung dann deswegen nicht mehr erleiden mussten, weil sie bei der Geißelung gestorben sind. Egal wie weit die gegangen sind, auf jeden Fall war es für Jesus eine sehr schmerzhafte Angelegenheit und der Rücken war danach offen. Was dazu führt, dass er einen sehr hohen, also wahrscheinlich einen hohen Blutverlust hatte. Und dies wieder führte wahrscheinlich bei ihm zu einem Schock, der auf Blutarmut zurückgegangen ist. Sogenannter hypovolemischer Schock. Man kann es daran erkennen, dass Jesus, also so ein Schock löst Folgendes aus: Ohnmachtsanfälle oder Kollaps, also ein Zusammenbruch und sehr hohes Durstgefühl, weil der Körper halt die verlorene Flüssigkeit wieder ausgleichen möchte. Und beides wird geschildert, als Jesus dann das Kreuz tragen muss, bricht er unterwegs zusammen, er wird ohnmächtig. Und als zweites, dann als er am Kreuz genagelt wird, ruft er, dass ihm Durst, also dass er Durst hat, dass er dürstet. All das sind Indizien dafür, dass dieser Schock bei ihm eingetreten ist. Jesus wird, kommt dann also mit Hilfe dieses Simon bis zum Kreuz und dort wird er gekreuzigt. Leider auch keine sehr angenehme Sache, sondern was wirklich schlimm ist. In vielen Darstellungen findet man, dass die Nägel durch die Hand gegangen sind. Das stimmt nicht. Die einzige Möglichkeit, um einen Menschen sicher zu fixieren, sind die Handgelenke. Sprich, der Gekreuzigte, ihm wurden die Nägel durch die Handgelenke gejagt, die waren ungefähr so lang. Was wiederum dazu führte, nicht nur, dass die Knochen beschädigt wurden, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit auch der Hauptnerv der Hand. Was wiederum als Folge hat, dass er wahrscheinlich nie wieder seine Hand benutzen konnte. Das geschah auf beiden Seiten. Dabei wurde der Körper so weit gestreckt, dass er richtig unter Spannung stand. Der Gekreuzigte wurde oben befestigt und unten wurden die Beine genauso mit Nägeln fixiert, die durch die Knochen gegangen sind. Sehr schmerzhaft. Für mich war aber immer die Frage, wie stirbt dann derjenige eigentlich? Ist er dann irgendwann nach Tagen einfach, weil er nichts mehr bekommen hat, zu essen und zu trinken gestorben oder woran stirbt er? Bei Kreuzigung passiert Folgendes. Durch diese Streckung steht die Muskulatur so unter Spannung, dass ein Ausatmen nicht mehr möglich ist. Die einzige Möglichkeit, die der Gekreuzigte hat, um atmen zu können, ist, sich unten am Bein abzustützen. Sprich da, wo seine Füße fixiert sind, mit Nägeln dagegen zu drücken und sich für einen kurzen Moment abzustützen, um atmen zu können. Was wiederum dazu führt, der Rücken steift am Kreuz und unten reißt der Knochen wahrscheinlich noch ein ganzes Stück auf. Das geht so lang, bis der Gekreuzigte nicht mehr kann. Und im Endeffekt, irgendwann hängt er dann so drin, dass er die Ausatmung nicht möglich ist, die Atmung wird langsamer, Kohlendioxid reichert sich an und entweder er stirbt an Herzversagen oder er erstickt. Genau das ist mit Jesus passiert. Jesus ist auch viel früher gestorben als die anderen. Das wurde immer als Indiz dafür dargestellt, Jesus war nicht tot. Nur wurden die anderen zwei vorher nicht gegeißelt, im Gegensatz zu dem, was Jesus schon erlitten hatte. Nachdem Jesus tot am Kreuz hängt, kommt ein Hauptmann und sticht ihm in die rechte Seite. Und hier schüttet dann Johannes, dass Blut und Wasser fließt. Das hat auch viele verunsichert und gesagt, jetzt, bei wem fließt Blut und Wasser raus? Und auch das ist medizinisch nachweisbar. Aufgrund des hohen Blutverlusts, aufgrund des Schocks, reichert sich Flüssigkeit in der Nähe der Lunge an, also in den Zwischenräumen zwischen Lunge und der Rippenfell. Ne? Das gleiche passiert auch in der Nähe des Herzens. Und im Endeffekt hat der Hauptmann mit großer Wahrscheinlichkeit die Lunge durchstochen. Die rechte Seite, der Speer ging in die Lunge rein und damit floss die ganze Flüssigkeit heraus. Alles zusammengefasst bedeutet, Jesus war tot. Jegliche andere Erklärung, dass Jesus dann irgendwie was bekommen hat und dann gerade wieder aufgewacht ist und von allein irgendwo wieder gesehen worden wäre. Es gibt so Spekulationen, also Geschichten, die ich gelesen habe, wäre dann in Indien gewesen, weil man ihm dort mehr geglaubt hat als in Israel und so weiter, sind einfach abartig. Diejenigen, die sowas schreiben, haben noch nie sich intensiv damit beschäftigt, was es heißt, wenn jemand gekreuzigt wird. Und wenn Jesus auch, was unwahrscheinlich ist, das überlebt hätte, wäre ein Leben lang gekennzeichnet gewesen. Er wäre definitiv nicht mehr normal gelaufen, er hätte seine Hände nicht mehr bewegen können, aber ja, im Endeffekt hätte er unter starken Behinderungen gelitten. Nur ich habe nochmal mit Harald gesprochen, wenn die Lunge zerrissen ist, wenn da keine medizinischen Maßnahmen eintreten, stirbt er auf jeden Fall. Zusammengefasst, Jesus war mit sehr großer Wahrscheinlichkeit tot. Der dritte Punkt, wenn das Grab leer war, wenn Jesus wirklich tot war, gibt es als dritte mögliche Erklärung, seine Jünger haben den Leichnam einfach gestohlen. Wäre ja logisch. Was spricht dagegen? Das erste, wie sicher war also dieses Grab, in das Jesus hineingelegt wurde? Es wird beschrieben, es war ein Felsengrab. Und ich habe vielleicht zur nächsten Folie mal so ein Felsengrab abgebildet. Diese Felsengräber hatten sehr niedrige Eingänge. In diesem Eingang wurde dann hinten, gab es so eine Höhle halt, da wurde dann der Leichnam niedergelegt und der Eingang befand sich immer gegenüber der Erde etwas niedriger. Also sprich, hier war normalerweise die Wiese oder die Erdoberfläche, hier war der Eingang und hinunter wurde so eine Art Rinne eingefügt, sodass dann ein großer Stein von oben diese Rinne herabgerollt wurde. Ist ja wichtig, weil der große Stein hat einen gewissen Druck, rollt da runter und verschließt relativ dicht das Grab. Was nachvollziehbar ist, sonst hätte es dort mächtig gebrochen mit der Zeit. Weiterhin wurden noch kleinere Steine als Sicherung angelegt, sodass es für eine Person nicht möglich war, diesen Stein wieder zurückzurollen. Also es kann jeder auch, ohne dass man Physik studiert hat, also ich bin ein schlechter Physiker, aber ich kann nachvollziehen, runter geht es leicht, hoch geht es sehr, sehr schwer. Noch durch die Geschwindigkeit des Steins war der wirklich stabil drin, man brauchte mehrere Personen, um diesen Stein zu lösen. Sprich, ein Jünger allein hätte es nicht gekonnt, es hätte schon mehrere gemeinsam machen müssen. Als zweites wird berichtet, dass Wachen aufgestellt wurden. Dann haben einige gesagt, okay, die Wachen können ja durchaus eingeschlafen sein, ist sehr unwahrscheinlich, weil die normalerweise mit ihrem Leben dafür zu bürgen hatten, wenn sie was zu bewachen, dass derjenige nicht wegkommt. Der römische Soldat wurde hingerichtet, wenn ihm ein Gefangener abhanden gekommen ist oder jetzt die Leiche abhanden gekommen wäre. Und zum anderen, einer allein hätte es nicht machen können, es hätten wirklich mehrere dort an dem Grab arbeiten müssen und das dürfte kaum dazu beitragen, dass jemand lange schlafen kann, wenn nebenbei so ein schwerer Stein verarbeitet wird. Das dritte und vielleicht wichtigste Hinweis darauf, dass die Jünger den Leichnam nicht gestohlen haben, ist ganz einfach. Die Jünger waren bereit für den Glauben zu sterben. Das wirkt im ersten Moment vielleicht gar nicht so besonders interessant, weil wer gestern Nachrichten gelesen hat, gestern ist in der Türkei wieder eine Bombe hochgegangen, wahrscheinlich ein Selbstmordattentat. Auch da hat jemand für seinen Glauben sein Leben gelassen. Und es gibt einen zentralen Unterschied. Die Jünger, wenn sie den Leichnam gestohlen hätten, wären für etwas gestorben, wo sie genau gewusst hätten, dass sie lügen. Sie wären für etwas gestorben, wo sie die Wahrheit gekannt hätten. Und es hätten vielleicht ein oder zwei Leute gemacht, aber es wäre nie so viel bereit gewesen, für etwas zu sterben, wo sie genau wissen, dass sie lügen. Wenn heute ein Moslem beispielsweise sich in die Luft springt, dann glaubt er an das, was ihm von Mohammed überliefert worden ist. Er hat keine Möglichkeit, das nachzuprüfen. Die damals hätten genau gewusst, es ist eine Lüge, für die sie sterben. Und der fünfte Punkt dazu, Jesus wurde danach immer wieder gesehen. Es gibt mehrere Berichte darüber, dass Jesus dann seinen Jüngern erschienen ist. Insgesamt habe ich nachgeschlagen, werden 13 Erscheinungen beschrieben. Paulus führt an, dass er ungefähr 500 Zeugen benennen könnte, die den Auferstandenen danach gesehen haben. Auch hier gab es die Diskussion, es können ja Halluzinationen gewesen sein. Muss ja nicht, vielleicht haben sie sich das nur gewünscht und deswegen erschien ihnen Jesus. Nur all das, was berichtet wird, spricht vollkommen gegen eine Halluzination. Wer sich ein bisschen damit auskennt, eine Halluzination kann ich nicht anfassen. Eine Halluzination geht nicht über einen längeren Zeitraum oder erscheint nicht über einen längeren Zeitraum mehreren Personen gleichzeitig. Und vor allen Dingen eine Halluzination ist nicht. Und all das wird berichtet, dass Jesus danach sogar mit seinen Jüngern gegessen hat. Wenn man all diese Fakten zusammennimmt, gibt es, so unwahrscheinlich wie es klingt, im Endeffekt nur eine wirklich sinnvolle Erklärung für das, was geschehen ist. Das ist das Fazit. Dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Vielleicht das Zitat noch dazu bitte. Für Edward Clark, britischer Richter am obersten Gerichtshof, schildert das dann wie folgt. Für mich ist die Beweislage überzeugend. Ich habe am obersten Gerichtshof immer wieder Urteile auf der Grundlage weniger überzeugender Beweise gefällt. Als Jurist akzeptiere ich die Berichte der Evangelien als Zeugnis aufrichtiger Männer über Fakten, die sie beweisen konnten. Das ist ein Fazit. Er hat sich längere Zeit halt von der juristischen Seite damit beschäftigt und das ist sein Ergebnis. Für mich persönlich war es, als ich darauf vorbereitet habe, ich habe schon einiges davon gekannt, war es, sagt man mir, auch neu, hat mir schon gezeigt, es ist nicht so, dass ich nur auf irgendwas blindlings vertrauen muss, sondern dass es echt Fakten und Indizien gibt, die sehr stark darauf hindeuten, dass das ganze Geschehen, wie es in der Bibel beschrieben ist, wirklich auch so passiert ist. Ich weiß, es ist trotz allem relativ schwer nachvollziehbar, weil wir selbst die Erfahrung noch nie gemacht haben. So, die Frage ist jetzt, wenn Jesus wirklich auferstanden ist, was hat es nun für eine Bedeutung für mich, für denjenigen, der jetzt hier sitzt? War es nur so eine Geschichte, war es toll, dass Jesus dann all den Tod überwunden hat? Oder was folgert sich daraus für mich? Dazu die nächste Folie bitte. Jesus in Johannes 6, 39 bis 40 schreibt oder sagt: Es ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Denn es ist der Wille meines Vaters, dass alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Jesus sagt damit aus, nicht nur er wird auferstehen, nicht nur er wird den Tod überwinden, sondern er sagt, jeder, der mit mir in einer Beziehung lebt, mit dem ich eine Beziehung oder der mit mir eine Beziehung eingegangen ist, der wird genauso wenig sterben. Auch er wird auferweckt werden. Ich weiß, auch das klingt sehr, sehr unwahrscheinlich. Nur wenn das eine möglich ist, warum soll nicht genauso das andere möglich sein? Und interessanterweise ist es hier an der Stelle, werden Begriffe verwandt, die im Hebräischen und im Griechischen auch immer in Bezug auf den Hirten verwendet werden. Sprich, Jesus geht es nicht nur darum, dass er sagt, wenn du eines Tages mal sterben wirst, dann wirst du von den Toten auferstehen und ich werde dafür sorgen, dass du ewig lebst, sondern ihm geht es im Endeffekt schon um das Jetzt und Hier. Um Auswirkungen von dem, was da geschehen ist, in meinem jetzigen Leben. Dann ist das so eine Sache, ich habe dazu viel gelesen und da gibt es ganz interessante Ausgangspunkte, aber ich habe mir dann überlegt, ich bin jetzt 16 Jahre Christ. Und wenn das so stimmt, dann muss es ja irgendwelche Auswirkungen in meinem Leben geben. Wenn Jesus heute irgendwas in meinem Leben tun kann, dann muss das ja nach 16 Jahren irgendwie sichtbar geworden sein. Also habe ich mich hingesetzt und habe mal die ganzen Fakten aufgeschrieben und es sah ungefähr so aus. Also ich saß relativ lang und mir ist nichts sofort spontan eingefallen. Ich habe meine Frau gefragt, sag mal, woran erkennt man, dass ich Christ bin? Auch da etwas lange Funkstille. Naja, auch das wenig, also auch das, was dann so gesagt wurde, wenig überzeugend. Ich würde schon ganz gerne jetzt mich hinstellen und sagen, seitdem ich Christ bin, ist mein Leben komplett anders. Ich habe erlebt, dass ich, was weiß ich, von irgendeiner schlimmen Sucht befreit wurde. Dass ich nur noch liebend durch die Welt gehe und jeder, der mir was Böses will, dass ich ihn nett anschaue und sage, wow, alles halb so schlimm. Ich wünschte mir, ich würde durch die Straßen gehen, mein Schatten fällt auf jemanden und die werden geheilt. All das passiert leider nicht. Auf der anderen Seite wäre das vielleicht frustrierend für den ganz normalen Menschen, weil das wirkt irgendwie zu übernatürlich. Ich habe festgestellt, an mir ist nichts Besonderes. Und es gibt bestimmt Menschen, die mich kennen und wenn die wüssten, dass ich Christ bin, würden ihnen manchmal die Kinnlade runterfallen. Ich habe viele Fehler. Ich bin manchmal recht reizbar. Bin häufig neidisch. Mir fällt es nicht schwer, über andere schlecht zu reden. Und noch so ein paar andere Punkte. Das heißt jetzt nicht, dass ich sagen will, also wenn ich schon, ne, dann geht es euch viel besser, dann müsste es bei euch auch klappen. Ich werde einfach sagen, irgendwie, ich bin ein ganz normaler Durchschnittsmensch. Was unterscheidet mein Leben also von dem, der vielleicht jetzt mit Jesus nicht lebt? Und dann sind mir doch ein paar Punkte eingefallen, da bin ich ganz froh drüber, sonst stände ich jetzt ganz schön blank da. Das Erste, was ich gemerkt habe, mein Glauben ist echt mein Fundament in meinem Leben. Es ist das, was mich jeden Tag trägt. Es gibt durchaus Momente, wo dieses Fundament ein ganzes Stück einbricht. Wo ich Zweifel habe, wo es mir nicht so gut geht, wo ich vielleicht auch echt sauer auf Gott bin. Aber ich habe noch nie gemerkt, dass dieses Fundament durchgebrochen ist. Sondern im Wesentlichen ging es ein ganzes Stück immer weiter. Von den konkreten Auswirkungen war eins für mich sehr wichtig, was ich ganz am Anfang gesagt habe, diese Angst vom Sterben ist weggegangen. Weil ich einfach weiß, dass wenn ich sterbe, werde ich bei Gott sein. Und das finde ich für mich unheimlich wichtig. Das heißt nicht, wenn ich im Dunkeln liege und mir vorstelle, dass ich vielleicht so lebendig beerdigt werde, dass ich dann ganz easy bin. Aber ich weiß, da gibt es weiter. Da ist was was darüber hinausgehe. Zum anderen habe ich gemerkt, es gibt jemanden, der mich so liebt, wie ich bin. Ich meine, meine Familie mag mich schon sehr. Meine Frau liebt mich, hoffe ich. Meine Kinder, hoffe ich. Aber trotzdem ist da noch was, was bei Gott anders ist. Immer wieder merke ich, auch wenn ich total Mist gebaut habe, er ist so da für mich, wie ich halt in dem Moment bin. Und er will mich aber nicht an der Stelle so stehen lassen, sondern beginnt immer wieder, Dinge auch in meinem Leben aufzuzeigen und meint, hey, das muss verändert werden. Aber mit einer Geduld, wie ich das zum Beispiel meinen Kindern gegenüber nie hinbekommen würde. Das finde ich unheimlich faszinierend für mich. Und ich habe immer wieder auch gemerkt, wie Gott mich versorgt hat. Dann, wenn ich traurig war vielleicht, dass es mir irgendwie besser gegangen ist, aber auch ganz normal während des Studiums, da hat er auch zeigen, wo es echt finanziell knapp war. Und irgendwie kam dann im rechten Moment immer was, wo wir was bekommen haben und dass es weitergegangen ist. Keine großen Sachen vielleicht. Wie gesagt, es gab schon ein paar Sachen, die ich auch so durch Gebet und so erlebt habe. Mir geht es jetzt mehr darum, so Dinge zu zeigen, die jetzt nicht spektakulär sind, aber die mein Leben ausmachen. Und ich habe so zum Abschluss noch ein paar Bibelverse aufgeschrieben, wie Gott über mich und über jeden Einzelnen denkt, der mit ihm in einer Beziehung steht. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin eine neue Kreatur. Ich bin heilig und gerecht vor Gott. Ich bin ein Bürger des Himmels. Ich bin das Licht der Welt. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe, also ich habe da zwei Seiten gefunden, aber die waren nicht so lang, dass da nicht alles hätte draufgepasst. Das waren so Punkte, die mir persönlich besonders wichtig waren. Und das Schönste an der Sache ist, da steht, ich bin, das heißt jetzt, heute, in dem Moment. Auch wenn es viele vielleicht nicht so sehen können, aber aus Gottes Sicht bin ich das. Ich bin es nicht, wenn ich gestorben bin, wenn ich dann irgendwann bei Gott bin, sondern ich bin es heute. Und das finde ich unheimlich befreiend und faszinierend. Und deswegen zurück zum Anfang, zu Paulus. Deswegen sagt Paulus, gäbe es keine Auferstehung der Toten, dann wäre mein Glaube sinnlos. Dann hätte die Geschichte nichts weiter wieder bewiesen, als das, dass es einen Mann gab, der tolle Sachen getan hat und der am Ende dafür noch hingerichtet worden ist. Ich könnte vielleicht irgendwas von ihm lernen, aber im Wesentlichen wäre das Ende hoffnungslos. Am Ende steht der Tod. Und wenn man so das zusammenfasst von den letzten beiden Wochen, letzte Woche ging es darum, dass Jesus ans Kreuz genagelt worden ist, dass er für uns gestorben ist. Gott hat ihn hingerichtet oder hat ihn hinrichten lassen. Wir brauchten nichts dazu zu tun. Und auf der anderen Seite hat er ihn nicht tot gelassen, sondern hat ihn auferstehen lassen. Und auch das hat Gott gemacht. Ich selbst persönlich habe nichts dazu beigetragen. Die Frage, die am Ende nur steht, ist, wie gehe ich mit der ganzen Sache um?